Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Das Universum, von anderen die Bibliothek genannt, setzt sich aus einer unbestimmten, womöglich unendlichen Anzahl sechseckiger Galerien zusammen, mit weiten Entlüftungsschächten in der Mitte und sehr niedrigen Geländereinfassungen. Von jedem Sechseck kann man die unteren und oberen Stockwerke sehen, in nicht endender Folge. Die Anordnung der Galerien ist unwandelbar dieselbe. 20 Büchergestelle, auf jeder Seite 5, nehmen die Seitenflächen ein, von denen 2 frei bleiben. Ihre Höhe, die sich mit der Höhe des Stockwerkes deckt, übersteigt kaum die Größe eines normalen Bibliothekars. Eine der freien Flächen öffnet sich auf einen schmalen Gang, der in eine andere Galerie mündet. Diese gleicht in allen Stücken der ersten und allen insgesamt.
Das ist die Bibliothek von Babel von Jorge Luis Borges. Sein Bild von der Welt als Bibliothek wird uns begleiten. In der Realität wird umgekehrt ein Schuh daraus. Zahlreich sind die Versuche, in einer Bibliothek die Welt zu erfassen, das Wissen der Welt oder wenigstens die Literatur einer Nation zu ordnen. Die Bibliothek ist ein Ort der Weisheit, des öffentlichen Erkenntnisgewinns und der Begegnung. Sogar die ein oder andere Liebesgeschichte hat schon dort ihren Anfang genommen. Und jetzt scheinen sie in Gefahr, die Bibliotheken. Wenn der Buchdruck ihnen einen entscheidenden Schub gab, ist es das neue Medienzeitalter, das sie bedroht. Werden Bibliotheken demnächst überflüssig? Was bedeutet die digitale Bibliothek von Google, in der schon jetzt Millionen Buchseiten online zur Verfügung stehen, für die physische Bibliothek? Und wie verändert sich durch die neuen Medien nicht nur die Ordnung des Wissens, sondern auch die Art, wie dieses Wissen präsentiert wird? Eine Ausstellung in der Münchner Pinakothek unter dem Titel »Die Weisheit baut sich ein Haus« beschäftigt sich genau mit diesen Fragen von Architektur bis Ordnungssystem und hat uns zu dieser Sendung angeregt. Dabei schauen wir nicht nur in die Google Books Bibliothek, auch in die größte anfassbare Bibliothek der Welt in Washington und in die kleinste, die Privatbibliothek. Natürlich darf auch das dazwischen nicht fehlen, die ganz normale Stadtbibliothek, in der sich Kinderträume erfüllen.
Bastian Balthasar Buchs wäre entsetzt, so wie ich auch. In diesem nüchternen Bau mit der schmutzig-weißen Fassade würde er nie das Buch finden, das niemals endet. Und ich nie die Erfüllung meiner Kindheitsträume. Die hat Michael Ende mit seiner unendlichen Geschichte geprägt. Er hat den Helden Bastian Balthasar Buchs erfunden, einen introvertierten Bücherwurm. Und Karl Konrad Corianders Bibliothek. Sie war voller Magie. Düstere Räume, schiefe Regale bis unter die Decke, vollgestopft mit verstaubten Büchern. So gesehen ist die Kasseler Stadtbibliothek für mich erstmal eine herbe Enttäuschung. Ich muss recherchieren und brauche die Abwasserverordnung. Die sollte hier zu finden sein. Raum an Raum, Nadelfilz auf dem Fußboden, Straßenlärm dringt herein, Kinder streiten und ein Kaffeeautomat macht Höllenlärm. Die alten Karteikästen mit den Mitgliedskarten sind längst durch Computer ersetzt. Mein Herz schreit aber nach Romantik und nicht nach aufgeräumter Nüchternheit. Also schnell an den Regalreihen vorbei und das erstbeste Buch geschnappt.
Insel im Sonnenlicht, das sich silbern und hell im Morgen bricht. Ich grüß der Heimat flimmenden Sand.
Kindheitserinnerungen. Das Wirtschaftswunderkind Katharina Valente und meine Großmutter, wie sie in bunter Kittelschürze ihre Songs trällert.
Wo meine Sonne scheint und wo meine Sterne stehen.
Die Seiten des Buchs sind vergilbt und riechen muffig. Sowas findet man nur auf Flohmärkten oder eben in Stadtbibliotheken. Ich bleibe noch in meiner Kindheit. Ein paar Regale weiter warten meine Helden auf mich. Zwischen knallbunten Fahnen und Mini-Plastikstühlen lauern sie in den Regalen. Pippi Langstrumpf, Jim Knopf und Urmel aus dem Eis. Einen Schritt weiter und die Gegenwart holt mich ein. Hessen, Kasseler Stadtgeschichte. Bücher von regionalen Autoren, die findet man auch nur hier oder in Flohmarktkisten. Kassel vor fast 150 Jahren, da war noch Kaiserzeit. Der ging hier aufs Gymnasium und später besuchte Kaiser Wilhelm II. Mit seiner Familie jeden Sommer die Stadt seiner Kindheit. Damals war Kassel ein Schmuckstück. Ich muss grinsen. Er kommt jeden Tag hierher, erzählt er mir, um Zeitungen zu lesen. Die liegen zerfleddert und mit Eselsohren auf einem Ständer. Ich nicke ihm nochmal zu und schleiche mich langsam um die Ecke. Das Buch. Schnell nochmal zurück zu den Kinderbüchern. Es ist nicht da. Über der Theke hängt ein Schild Medienausleihe. Die nette Dame lächelt bedauernd. Die unendliche Geschichte ist gerade ausgeliehen. Da erst fällt mir die Abwasserverordnung wieder ein.
Beatrice Weißkircher über die Stadtbibliothek in Kassel. Das ist die Bibliothek von heute. Von außen nicht besonders eindrucksvoll, aber für jedermann offen, wie es eben heutzutage üblich ist. Das war nicht immer so. Der Gedanke, der hinter den früheren Bibliotheken stand, war ein ganz anderer. Professor Winfried Nerdinger, Architekturhistoriker und Direktor des Architekturmuseums der TU München und Ausstellungsmacher von Die Weisheit baut sich ein Haus in der Münchner Pinakothek. Guten Tag.
Guten Tag.
Früher waren ja die Bibliotheken an Klöster angeschlossen, an Höfe angeschlossen. Mit welcher Absicht wurden sie gegründet?
Nun, bei den Klöstern ging es natürlich darum, die heiligen Schriften zu studieren. Bei den Fürstenhöfen dienten sie auch zum großen Teil der Repräsentation und entsprechend großartig architektonisch wurden sie dann auch gestaltet.
Und was hat sie zu so einer interessanten Aufgabe für Architekten gemacht, dass sogar sehr Berühmte sich auch dieser Bauform annahmen?
Nun ja, diese Repräsentation und auch die Dimension, es ging ja zum Teil um richtige Nationalbibliotheken, das war eine Bauaufgabe, die durchaus vergleichbar ist mit dem Bau eines Theaters oder eines großen Museums und das reizt natürlich jeden Architekten.
Das heißt, das musste repräsentativ sein, auch prunkvoll?
Ja, also zumindest im Barock und auch noch im 19. Jahrhundert gehört der Prunk auch dazu, um die Bedeutung zu transportieren.
Erst mit der Renaissance entstanden ja öffentliche Bibliotheken. Also hat man sich da offensichtlich überlegt, da müssen auch andere reinkommen als nur die, die eben an die die Bibliothek angeschlossen ist. Mit welchem Hintergedanken?
Nun ja, wenn wir sagen, dass so 1460 in Venedig die erste öffentliche Bibliothek bei San Marco entstand, dann muss man das öffentlich ein bisschen einschränken. Das heißt nicht, dass da nun wirklich jeder Venezianer rein konnte. Das war schon so der Gebildete, auch der Stand der Alphabetisierung war ja nicht so hoch. Aber immerhin, da war ein Anfang gemacht, der dann dazu führte, dass dann spätestens im 19. Jahrhundert wirklich öffentliche Bibliotheken entstanden für alle.
Mhm. Und die waren dann auch nicht mehr unbedingt nationalistisch geprägt, das galt nur für die Nationalbibliotheken.
Ja, also wir haben im 19. Jahrhundert dann beides. Auf der einen Seite hin die Bewegung zu den Nationalbibliotheken, das sind die Schatzkammern der Nation, das Wissen der Nation soll dort vereinigt werden. Die Bibliothek Nationale in Paris, die British Library, auch die Preußische Staatsbibliothek, die Library of Congress in Washington. Und auf der anderen Seite haben wir die Bewegung hin zur Öffnung. Das geht besonders auch von den Vereinigten Staaten aus, das sind die Public Libraries, da wird wirklich schon über dem Eingang formuliert, dass es das Recht jedes Bürgers ist, sich das ganze Wissen anzueignen. Wissen ist auch Macht, das gehört also auch mit zur Entfaltung seiner Persönlichkeit und dass er mit diesem Wissen, das er in Bibliotheken gewinnt, dann auch eine entsprechende Position erreichen kann.
Jetzt haben Sie sich nicht nur um die Architektur gekümmert für Ihre Ausstellung, sondern sich auch mit Ordnungssystemen beschäftigt. 50.000 Bücher machen noch keine Bibliothek, so wie eine Versammlung von 30.000 Menschen noch keine Armee bildet, hat der französische Bibliothekar Nod 1627 gesagt. Das heißt, diese Vielfalt will organisiert sein, will zugänglich gemacht werden. Hat sich das über die Jahre auch gewandelt?
Ja, natürlich, aber das ist das Wesen einer Bibliothek. Wenn man Bibliothek überhaupt definieren will, dann muss man eben sagen, das ist nicht eine bestimmte Anzahl von Büchern, das wäre nur eine Masse gedruckten Papiers, sondern das ist eine Ordnung des Wissens, sodass ich auch wieder dieses Wissen abrufen kann. Und Ordnung heißt natürlich auch immer, dem Wissen einen bestimmten Ort zuzuweisen und diese Gliederung, diese Ordnung des Wissens, da haben sich Bibliothekare und auch andere Gelehrte über mehrere Jahrhunderte Gedanken gemacht. Nach welchem System macht man das? Gliedert es man nach den Fakultäten, also Philosophie, Jurisprudenz, Medizin? Gliedert es man nach dem gesamten Stoff der Welt? Gliedert es man in Parallele zu den Himmelsordnungen? Oder macht man so eine Art Dezimalklassifikation? Aber die Ordnung des Wissens, das ist das Entscheidende.
Mhm. Aber hat sich denn, Herr Nerdinger, mit der Ordnung, die jetzt auch durch das Medienzeitalter, durch das neue Medienzeitalter sich ja auch verändert hat, auch die Architektur verändert?
Ja, ganz sicher. Also durch die neuen Medien ist ja auch eine andere Art von Bibliothekswesen entstanden. Man spricht heute von den sogenannten hybriden Bibliotheken, die also konventionell noch gedrucktes Material, Bücher beherbergen, aber eben auch die Möglichkeit des Zugangs zu Internet und zu elektronischen Medien zu bieten.
Und das schlägt sich auch im Bau nieder?
Das schlägt sich dann auch, zumindest bei einem Teil der Neubauten, in der Form der Architektur nieder, indem man jetzt sogenannte Mediatheken errichtet und die sind nun ganz offen. Die klassische Bibliothek ist ja so ein Schatzhaus des Wissens mit einer Konzentration, nach innen schließt sich ab. Diese Mediatheken, die sind nun offen, die wollen praktisch den Kunden hereinziehen, sie sind transparent, gläsern, die werden oft auch ganz bunt und farbig wie Boutiquen gestaltet. Das ist nun wirklich eine neue Art der Bibliothek.
Professor Dr. Winfried Nerdinger, Direktor des Architekturmuseums der TU München und Ausstellungsmacher Die Weisheit baut sich ein Haus, heißt die Ausstellung, die zurzeit in der Münchner Pinakothek zu sehen ist, bis Oktober noch. Ganz herzlichen Dank Ihnen.
Auf jeder Wand jedes Sechsecks kommen 5 Büchergestelle. Jedes Gestell umfasst 32 Bücher von gleichem Format. Jedes Buch besteht aus 110 Seiten, jede Seite aus 40 Zeilen, jede Zeile aus 80 Buchstaben von schwarzer Farbe. Buchstaben finden sich auch auf dem Rücken jeden Buches. Doch bezeichnen diese Buchstaben nicht oder deuten nicht im Voraus an, was die Seiten mitteilen werden. Die Bibliothek existiert ab eterno. In dieser Wahrheit, aus der die Ewigkeit der Welt auch in der Zukunft unmittelbar folgt, ist keinem vernunftbegabten Geist zu zweifeln gestattet. Der Mensch, der unvollkommene Bibliothekar, mag ein Gebilde des Zufalls oder ein Gemächt böswilliger Dämonen sein. Das Universum, so wohlgefällig ausgestattet, mit Regalen, mit rätselhaften Bänden, mit unerschöpflichen Treppen für den Wandernden und mit Abtritten für den sitzenden Bibliothekar, kann nur das Werk eines Gottes sein.
Die Bibliothek von Babel, dieser Bibliotheksrundgang geht noch weiter. Zwischen E-Book und Eselsohren, Bibliotheken in Zeiten des Internets, der Tag in HR2 Kultur. Möglichst viel Wissen sammeln, das war schon immer die Idee der Bibliothek, die Idee einer Universalbibliothek, das heißt die Idee, alles verfügbare Wissen einer Zeit an einem Ort zu sammeln, ist schon 2000 Jahre alt, aber bis heute nicht gelungen. Auch nicht in der Library of Congress in Washington, der größten Bibliothek der Welt mit über 100 Millionen Büchern. Auch sie kann den Anspruch einer vollständigen Wissenssammlung nicht einlösen, was nicht heißt, dass sie nicht trotzdem sehr beeindruckend ist.
Well, let's move this chair over for you then. Can you bring one more chair in, Craig?
John Cole leitet das Center for the Book. Er sitzt im Madison Building in einem fensterlosen Büro, das von Büchern, lose Blattsammlungen und gebündelten Papieren nur so überquellt. Wir finden kaum Platz, uns zu setzen. 8 bis 10 Stunden am Tag arbeitet Cole unter dem Säuseln der Klimaanlage im grellen Licht der Neonleuchten.
Die Kongressbibliothek wurde im Jahr 1800 vom Gesetzgeber eingerichtet, als die Regierung noch in Philadelphia war und erst plante, nach Washington zu ziehen. Washington war damals noch keine Stadt, sondern ein schlammiger Platz am Potomac. Viele Kongressabgeordnete benutzten Bücher aus der Bibliothek in Philadelphia. Also war ihnen klar, dass sie Bücher brauchen würden. In Washington gab es überhaupt noch nichts, also haben sie $5,000 bereitgestellt, um Bücher für den Kongress zu beschaffen. Die erste Bibliothek befand sich im Kongressgebäude, direkt neben den Räumen des Kongresses. Das war der Standort für fast das gesamte Jahrhundert bis 1897. Dann wurde unser erstes eigenes Gebäude errichtet, das heute Jefferson Building heißt.
Washington wuchs im Lauf der Jahre, aus dem Nest am Sumpf wurde eine richtige Stadt und auch die Bibliothek wuchs mit.
Das wichtigste Ereignis für die Bibliothek war 1870 die Zusammenlegung aller amerikanischen Aktivitäten in Fragen des Urheberrechts in der Kongressbibliothek. Und zwar beides, sowohl die Registrierung wie auch die Niederlegung der Bücher. Das geschah nach dem Bürgerkrieg 1861 bis 1865. Da kam ein neuer, sehr ambitionierter Bibliothekar, Anworth Spafford. Er schuf die Sammlung zum einen durch das Copyright, zum anderen überredete er den Kongress, Geld für Sammlungen von Werken über Amerika auszugeben. Wir haben mit einer Doppelrolle begonnen, nämlich dem Kongress und der Nation zu dienen. Heute ist es komplizierter und wir haben zumindest drei Rollen. Wir arbeiten für den Kongress, für die Nation und für die Welt. Der Computer und das Internet haben sowohl die Erwartung genährt, als auch uns geholfen, diese dritte Rolle auszubauen. Aber wir werden immer darauf bestehen, dass dem Kongress zu dienen unsere erste Aufgabe ist. Der Grund dafür ist der: Wir gehören zur Legislative und wir wenden uns direkt an den Kongress, um unsere Gelder zu bekommen. Das Budget des Präsidenten betrifft uns nicht und deshalb brauchen wir ein gutes Verhältnis zum Kongress und deshalb lassen wir alles fallen, um für ihn zu arbeiten.
Samuel Brilowski in seinem fensterlosen Kämmerchen ist der Leiter der Abteilung für Tonaufnahmen. Sam ist Herr über 4 laufende Meilen an Schallplatten, CDs und Bändern.
Wir sind die Bibliothek der Vereinigten Staaten. Also glauben wir, wir sollten eine erkleckliche Sammlung der Geschichte und Kultur der amerikanischen Staaten haben. Deshalb nehmen wir alle veröffentlichte Musik auf, die in die Bücherei kommt. Was wir bekommen, mag nicht immer die beste Musik sein, aber sie erzählt uns über unsere Gesellschaft. Wir haben hunderte Lieder über den Golfkrieg, wir haben Lieder über den Prozess gegen O.J. Simpson und die behalten wir, denn eines Tages werden sie als Folk Music erforscht werden.
Paul Stenner über die Library of Congress in Washington, die größte Bibliothek der Welt, die trotzdem keine Universalbibliothek ist, aber sehr viel Wissen versucht zu ordnen. Auch Denis Diderot wollte das Wissen seiner Zeit ordnen, aber in konzentrierter Form, in Form einer großen französischen Enzyklopädie, die er Mitte des 18. Jahrhunderts herausgegeben hat. Rainer Wieland, Lektor, Herausgeber und Enzyklopädist, guten Tag.
Guten Tag.
Stand denn hinter Diderots Enzyklopädie neben der Ordnung auch die Idee, konzentriertes Wissen zum Nutzen einer demokratischen Gesellschaft möglichst vielen bereitzustellen?
Das stand auf jeden Fall dahinter. Man muss sich ja überlegen, dass es damals keine öffentlichen Bibliotheken gab. Das Wissen war nicht zugänglich und Diderot setzte mit der Enzyklopädie darauf, also das Wissen und diese Bände, es waren dann ja insgesamt 28 Foliobände, die da zustande kamen, möglichst vielen zugänglich zu machen.
Er trennte dabei zwischen Wörterbuch und Enzyklopädie, damals im 18. Jahrhundert. Wie würden Sie das unterscheiden aus heutiger Perspektive?
Ja, ein Wörterbuch sammelt in erster Linie Worterklärungen, gibt knappe Beschreibungen und davon unterscheidet sich die Enzyklopädie fundamental. Also ihr Anspruch war es wirklich, das auf der Erde verstreute Wissen zu sammeln, wie es Diderot einmal formuliert hat. Aber dazu kam eben noch ein anderer Aspekt. Man wollte eben nicht nur die Welt beschreiben, sondern auch die Welt verändern. Die Enzyklopädie ist ein Projekt der Aufklärung. Man hat sie sogar mal die Fackel oder die Bibel der Aufklärung genannt. Und sie war ein Fundamentalangriff auf die Autorität des Staates, auf den König und die Kirche. Und ja, auch eine Sammlung von höchst subversiven Artikeln und Elementen, die Diderot da vereinigt hat.
Dann war sie vielleicht auch deswegen so umstritten. Er hat ja 1765, als er seine letzten Bände angekündigt hat, gestöhnt über die Anfeindungen, die sein Projekt immer wieder erfahren hat. Das heißt, es ist natürlich auch wie man Wissen ordnet und wie man es präsentiert, immer auch eine Machtfrage und eine Perspektivenfrage natürlich.
Ja, natürlich. Im 18. Jahrhundert waren natürlich die Autoritäten Staat und Kirche unangefochten. Es herrschte Zensur. Diderot musste alle Bände einem Zensor vorlegen, der ihm Gott sei Dank gewogen war. Aber nichtsdestotrotz kam es in diesen 25 Jahren, in denen die Enzyklopädie publiziert wurde, immer wieder zu Verbotsanträgen. Also es wurden immer wieder Bände verboten. Der Papst hat die Enzyklopädie auf den Index gesetzt und katholische Besitzer angewiesen, sie mögen doch ihre Exemplare von einem Priester verbrennen lassen. Und es war wirklich, man kann sagen, also ein mit Gefahr für Leib und Leben verbunden, damals so ein Projekt zu starten. Und Diderot musste auch selbst einmal für 3 Monate ins Gefängnis, weil er sich eben staatskritisch geäußert hat.
Das ist natürlich sehr viel dramatischer als heute. Trotzdem, denke ich, kann man Parallelen ziehen, wenn man sich den Streit um die Online-Enzyklopädie Wikipedia anschaut und wie manche Artikel furchtbar umstritten sind und kontrovers diskutiert werden, immer wieder geändert werden von anderen, die eben meinen, das müsste doch anders darin stehen. Und auch um die Frage, was verknüpft man womit, was stellt man wohin und was wird weggelassen? Eigentlich ist da doch eine Menge Aktualität drin, oder?
Ja, ganz bestimmt. Also ich glaube, Diderot hätte die Idee gut gefallen, dass es so eine Art Enzyklopädie gibt, wo alle mitarbeiten können, ohne Hierarchie. Aber man merkt doch, wenn man jetzt, wenn man Wikipedia ein bisschen genauer betrachtet und sich diese Diskussionen, oft verbissenen Diskussionen auf den Foren ansieht, dass es doch eine Sammlung von Wissen ohne Hierarchie schwer möglich ist. Nicht nur, dass verschiedene Beiträger eben ihre eigenen Interessen verfolgen, vielleicht auch nicht unbedingt ausgewiesene Experten auf ihrem Gebiet sind, über das sie schreiben. Dazu kommt eben auch, dass man sich doch verständigen muss, ja, welches Wissen ist wirklich bewahrenswert, welches Stichwort ist es wert, in so einer Enzyklopädie behandelt zu werden. Und je mehr Leute daran mitarbeiten, desto schwieriger ist es natürlich, sich über solche grundsätzlichen Fragen auch zu verständigen.
Auch da könnte man denken, die Äußerung von Diderot passt auch heute noch, die er am Schluss seiner Enzyklopädie oder als die ganzen Bände fertig waren, getätigt hat. Er hat gesagt, die Enzyklopädie war eine Grube, in welche diese elenden Lumpensammler, damit meinte er seine Mitarbeiter, alles durcheinander hineinwarfen. Unverdautes, Gutes, Schlechtes, Abscheuliches, Wahres, Falsches, Ungewisses und das alles ebenso wie unzusammenhängend. Das hört sich nicht nur positiv an. Sie haben trotzdem eine Auswahl der Enzyklopädie von Diderot herausgegeben und aus 28 Bänden einen Band gemacht. Was macht trotzdem diese Enzyklopädie heute noch so interessant?
Es gibt eine Vielzahl von Artikeln, die wirklich zeitlos sind. Das sind zum einen natürlich die philosophischen Artikel, gerade von Diderot selbst, aber auch von Rousseau und Voltaire, die wirklich eine Anleitung zur Lebenskunst sind, die sehr literarisch sind, die man mit großem Genuss lesen kann. Dazu kommt, dass es sehr reizvoll ist, nachzuvollziehen, wie sie versucht haben, eben ihre Ideale und Ideen der Aufklärung durchzusetzen gegen die Zensur, mit welchen Mitteln sie da gearbeitet haben. Also es gibt sehr satirische Artikel, ironische Artikel. Die großen Artikel sind oft orthodox und nicht sehr interessant, aber in abgelegenen Stichworten entdeckt man dann ganz tolle Fundstücke. Was auch sehr schön ist, dass die Persönlichkeit der Autoren sehr präsent ist. Also im 18. Jahrhundert herrschte eben noch nicht dieser Stil der Objektivität. Es gibt zum Beispiel unter dem Stichwort Schokolade ein Lieblingsrezept von Diderot, also seine bevorzugte Zubereitung der heißen Schokolade. All das also hat auch in so einer Enzyklopädie eben Platz gefunden. Und das macht das Ganze so reizvoll und auch 250 Jahre später so schön, das zu lesen und nachzuvollziehen.
Also auch ein historischer Schatz, die Enzyklopädie von Denis Diderot, die Rainer Wieland neu herausgegeben hat, stark verkürzt, Lektor, Herausgeber und Enzyklopädist. Ganz herzlichen Dank.
Ja, ich danke Ihnen.
Zwischen E-Book und Eselsohren, Bibliotheken in Zeiten des Internets, der Tag in HR2 Kultur.
Die Anzahl der orthografischen Zeichen ist 25. Diese Feststellung gab vor 300 Jahren die Möglichkeit, die allgemeine Theorie der Bibliothek in Worte zu fassen und das Problem, dem bis dahin mit keiner Hypothese beizukommen war, befriedigend zu lösen, nämlich die formlose und chaotische Beschaffenheit nahezu sämtlicher Bücher. Eines, das mein Vater in einem Sechseck des Rundgangs 1594 sah, bestand aus den Buchstaben MCV, die auf unsinnige Art von der ersten bis zur letzten Seite wiederkehrten. Ein anderes, das in dieser Zone sehr gefragt war, ist ein bloßes Labyrinth von Buchstaben, aber auf der vorletzten Seite steht: O Zeit, deine Pyramiden. Man ersieht daraus, auf eine einzige verständliche Zeile oder eine treffende Anmerkung entfallen Meilen sinnloser Kakophonien, sprachlichen Kauderwelschs oder zusammenhanglosen Zeugs.
Jorge Luis Borges, die Bibliothek von Babel, noch eine Fortsetzung folgt. Auch die Bibliothek geht ins digitale Zeitalter schon lange. Viele Bibliotheken arbeiten schon lange multimedial und auch mit Online-Angeboten. Aber die digitale Steigerung des Traums von der Universalbibliothek ist Google Books. Wobei man Zweifel haben darf, dass es dabei um den Nutzen von Wissen für alle geht. Vielleicht geht es da doch eher um den Nutzen für Google. Seit 2004 scannt Google Literatur ein und stellt sie ins Netz für alle dann zu finden über die Buchsuche, kostenlos. Nur hat Google dabei fröhlich und zielgerichtet jenseits von Urheberrecht und Gesetz angefangen.
Oktober 2009, eine öffentliche Veranstaltung in San Francisco, bei der es um die sozialen Netzwerke geht. Mit dabei ist einer der beiden Gründer der Firma Google, Sergey Brin. Die Anwälte seines Konzerns schlagen sich seit Jahren mit Verlagen und Autoren herum. Die sind sauer, weil ihre Werke ohne Rückfrage von Google gescannt und öffentlich zugänglich gemacht werden. Brin gibt den Ahnungslosen.
Ich bin überrascht, wie groß der Widerstand dagegen ist. Aber letztlich bin ich optimistisch, dass wir Erfolg damit haben werden. Und ich bin optimistisch, dass wir den Menschen Zugang zu zig Millionen Büchern geben können, die sonst verloren wären.
Google hatte im Jahr 2004 damit begonnen, im großen Stil Literatur aller Art in riesige Scanner zu stecken und die Werke zu digitalisieren. Und gleich danach landeten die Bücher frei abrufbar auf den Google-Seiten im Internet. Was Google versäumte? Die Firma sprach weder mit den Autoren noch mit den Verlagen darüber. Urheberrechte spielten für den Internetkonzern keine Rolle. Zwar hatte Google zunächst nur Werke gescannt, bei denen das Urheberrecht abgelaufen und die somit für jedermann frei verwendbar und verfügbar waren. Sich dann aber auch auf Bücher konzentriert, die zwar nicht mehr verfügbar waren, bei denen aber nach wie vor Rechteschutz besteht, sogenannte verwaiste Bücher. Da hatte Google die Rechnung allerdings ohne den Wirt gemacht. Schon kurz nach der Einführung der Applikation Google Books, die Gedrucktes kostenlos zur Verfügung stellte, gab es ordentlich Gegenwind. Zunächst vom amerikanischen Verlegerverband und der Autorengewerkschaft. Die verklagte Google 2005 wegen Verletzung von Urheberrechten. Und während die Klage anhängig war, veröffentlichte Google fleißig weiter Buch um Buch für den kostenlosen Download. Schließlich einigte man sich auf einen Vergleich. Gegen Zahlung von 125 Millionen Dollar vereinbarten beide Parteien, Google das Scannen und die Vermarktung der Bücher zu gestatten. Gültigkeit des Vergleichs: der amerikanische Markt. Im Kleingedruckten sieht es freilich anders aus. Die Vereinbarung sieht paradoxerweise Regelungen vor, die auch unbeteiligte Rechteinhaber mit einbezieht. Im Klartext: Eine Klausel im Vergleich nötigt Rechteinhaber, von sich aus aktiv werden zu müssen, um gegen Googles Aktivitäten vorzugehen. Nun wurde der Widerstand international. Die EU ging gegen den Vergleich vor, die Bundesregierung legte Beschwerde vor dem zuständigen New Yorker Gericht ein. In einer Sitzung des Bundestages, bei der Staatsminister Bernd Neumann im Dezember 2009 die Pläne zur deutschen digitalen Bibliothek erläuterte, fielen deutliche Worte aus dem Mund des Beauftragten für Kultur und Medien.
Es geht hier um den Zugang zu unserem seit Jahrhunderten öffentlich gesammelten und bewahrten, ja meist auch mit staatlichen Geldern erst angekauften Kulturgut. Dies gilt gerade auch angesichts des Vorgehens von Google, das seit einiger Zeit die digitalen Rechte für große Bibliotheksbestände zu einem einmaligen Betrag praktisch für alle Ewigkeit erwerben will, dies gegen europäisches und deutsches Urheberrecht.
Es hagelte Proteste aus aller Welt. Der Vergleich zwischen Google und den amerikanischen Autoren und Verlagen wurde neu verhandelt. Im März 2011 dann die Entscheidung vor dem New Yorker Gericht. Der Vergleich aus dem Jahre 2009 ist ungültig. Das Urheberrecht gilt auch in der digitalen Welt. Nun müssen sich die am Streit Beteiligten neu einigen. Am 19. Juli läuft die Frist für diese Einigung ab.
Udo Langenohl über Google Books. Das macht also Google Books und ist damit in Ungnade gefallen. Wie es weitergeht, entscheidet sich am 19. Juli. Es gibt aber auch leidenschaftliche Buchliebhaber, die die Aktivitäten von Google Books sehr schätzen. Dr. Rolf Griebel, Generaldirektor der Staatsbibliothek in München, ist so einer. Guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Sie haben seit 1997 ein eigenes Digitalisierungsprojekt und die Staatsbibliothek hat als erste deutsche Institution einen Vertrag mit Google Books unterzeichnet. Seit 2007 scannen Sie 3000 Seiten pro Stunde und es soll 1 Million Werke sein, die dann digitalisiert sind. Warum sind Sie nicht kritisch, sondern begeistert von dem Projekt?
Ja, es ist vielleicht weniger eine Frage, kritisch zu sein oder begeistert zu sein. Tatsache ist, dass für uns die Digitalisierung des gesamten urheberrechtsfreien Bestandes ein zentrales strategisches Ziel ist. Wir sprechen da ungefähr über 1 Million Bände im urheberrechtsfreien Bereich. Und wir mussten um 2005 in etwa erkennen, dass der Unterhaltsträger nicht in der Lage ist, die Digitalisierung in einem solchen Ausmaß zu finanzieren. Wir sprechen da über ca. 50 Millionen Euro allein, was das Projekt der Bayerischen Staatsbibliothek angeht. Mhm. Und insofern ist es also jetzt an sich nur die Frage gewesen, wollen wir, können wir digitalisieren, was die Wissenschaft dringend fordert, oder können wir nicht digitalisieren.
Das heißt, die Werke sind dann digital über einen Katalog zu sehen oder überhaupt ist es festzustellen, dass das bei Ihnen ist und dann auch digital verfügbar. Ist das aber vielleicht auch ein Punkt zu sehen, dass natürlich viele Bücher gar nicht mehr so lange physisch da sein würden, wenn man sie jetzt einfach nur im Regal stehen hat? Wenn man sie digitalisiert, könnten sie vielleicht länger verfügbar sein?
Ja, es ist in der Tat so, dass wir sicher die Hauptstoßrichtung war, die allgemeine Bereitstellung. Aber Sie haben recht, wir haben das große Problem der Bestandserhaltung aufgrund des sauren Papiers. Es ist ja allgemein bekannt. Wir haben die Gesamtschadenserhebung durchgeführt. Von unseren 9,6 Millionen Bänden sind 2,9 Millionen Bände geschädigt. Und das ist vor allem die Zeit von 1840 bis 1970. Und von daher entstehen hier auch riesige Finanzierungsbedarfe, um die Bestandserhaltung zu sichern. Und da leistet nun in der Tat die Digitalisierung, freilich nur im urheberrechtsfreien Zeitabschnitt, einen wesentlichen Beitrag dafür, dass wir zwar nicht die Originale sichern können, aber doch die Informationen sichern können. Und insofern muss auch bei dem ganzen Digitalisierungsprojekt auch dieser Aspekt sehr deutlich gesehen werden.
Haben Sie manchmal Sorge, dass Sie, Herr Dr. Griebel, die Staatsbibliothek München durch dieses Scannen mit den Scan-Robotern überflüssig machen? Also, dass Sie einfach als Bibliothek mit physischen, anfassbaren Büchern gar nicht mehr gebraucht oder besucht werden?
Ja, ich weiß, dass die Frage, die wird häufig gestellt. Tatsache ist aber, dass wir jetzt gerade auch in den letzten 5, 6 Jahren einen enormen Zuwachs an Besucherströmen haben. Wir haben unsere Nutzung fast verdoppelt in dem genannten Zeitraum. Und die Bibliothek hat halt doch noch sehr, sehr wichtige andere Funktionen als Ort der wissenschaftlichen Kommunikation auch und des Forschens. Und wir müssen vor allem auch sehen, dass doch das gesamte 20. Jahrhundert und eben auch noch ein Teil des 19. Jahrhunderts aufgrund des Urheberrechts in physischer Form vorliegt. Und das wird sich auch so schnell in toto nicht ändern.
Also jetzt haben wir von vielen Vorteilen gesprochen. Sie sagen, natürlich kann man dadurch Dokumente erhalten, digital, die irgendwann verfallen. Sie reden natürlich immer von denen, die urheberrechtlich auch frei sind und verfügbar sind. Sie haben gesagt, man kann es online stellen, man kann weltweit darauf zugreifen. Google macht das ja aber nicht ganz selbstlos. Sie haben gesagt, sie sparen damit Geld oder der Staat muss das nicht finanzieren. Haben Sie auch Sorge, dass Google vielleicht irgendwann dann auch mit Ihren Gütern auf dem Markt versucht, Geld zu verdienen?
Ja, man muss vielleicht Folgendes dazu sagen. Wir hatten sehr, sehr intensiv, ja auch eine Ausschreibung übrigens EU-weit mit Google verhandelt und haben uns Ausbedungen, und es war wirklich Conditio sine qua non, dass wir eine eigene physische digitale Kopie bekommen, über die wir frei verfügen können, das heißt, die wir langzeitarchivieren und die wir dauerhaft im Open Access den Nutzern zur Verfügung stellen können. Im Übrigen auch, dass wir das.
Das ist so ein Open Source Angebot im Internet, wo auch jeder, auch Wissenschaftler viel drauf zugreifen können.
Ja, absolut. Und von daher gesehen ist natürlich das Argument der Kommerzialisierung, denke ich, schon etwas geschwächt, um das vorsichtig zu formulieren. Natürlich ist es so, dass Google aufgrund der Indexierung des ganzen Contents, also jetzt bei uns diese 1 Million Bände, ihre Marktposition im Bereich der Online-Werbung ausbaut, weil hier natürlich das dann noch attraktiver ist. Das ist der Preis. Ich meine, Google ist jetzt nicht philanthropisch, das muss man ganz nüchtern sehen, aber die Alternative ist eben, und das ist eine Abwägung, das war auch im bayerischen Kabinett im Übrigen die Frage damals 2007, es ist eine Abwägung, lassen wir uns darauf ein oder können wir vieles auf lange Zeit nicht bereitstellen.
Die Vorteile der Digitalisierung für die Staatsbibliothek in München und vielleicht auch für die Bibliothekswelt überhaupt, erzählte uns Dr. Rolf Griebel, Generaldirektor der Staatsbibliothek in München. Dankeschön. Zwischen E-Book und Eselsohren, Bibliotheken in Zeiten des Internets, der Tag in HR2 Kultur.
Die Bar der Ehrfurcht sind versichern, dass in der Bibliothek der Unsinn an der Tagesordnung ist und dass das Vernunftgemäße, ja selbst das Schlicht und Recht Zusammenhängende, eine fast wundersame Ausnahme bilden. Sie sprechen, ich weiß es, von der fiebernden Bibliothek, deren Zufallsbände ständig in Gefahr schweben, sich in andere zu verkehren und die alles behaupten, leugnen und durcheinanderbringen wie eine delirierende Gottheit. Diese Worte, mit denen nicht nur die Unordnung entlarvt, sondern zugleich musterhaft vorgeführt wird, sind ein denkwürdiges Beispiel für grundschlechten Geschmack und verzweifelte Unwissenheit. Ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass es in irgendeinem Gestell des Universums ein totales Buch gibt. Ich flehe zu den unerkannten Göttern, es möge einen Menschen geben, einen einzigen, und habe er vor 1000 Jahren gelebt, der es untersucht und gelesen hat. Wenn Ehre, Weisheit und Glück nicht mir bestimmt sind, mögen sie anderen zuteil werden. Möge der Himmel sein, wenn auch mein Ort die Hölle ist. Mag ich beschimpft und zunichte werden, aber lass einmal für einen Augenblick in einem Menschenwesen deine ungeheure Bibliothek ihre Rechtfertigung finden.
Jorge Luis Borges, die Bibliothek von Babel, die Welt als Bibliothek. Noch einmal so ein kleiner Blick zur Seite, das kennen Sie ja. Unsere kleinen Ornamente, wie wir die Schmuckstücke nennen, mit denen wir versuchen, Ihnen eine Verschnaufpause, eine Überraschung oder eine unerwartete Perspektive zu bieten, wenn wir gerade mal wieder über das Elend der Welt, Fragen der Energiepolitik oder der Bildung diskutieren. Wir finden das fast immer auch in einer Bibliothek, in der des Hessischen Rundfunks. Und damit werden wir noch ein bisschen kleiner, nachdem wir von der Bibliothek der Welt in Washington gehört haben, von der größten Bibliothek der Welt und von der Staatsbibliothek in München und der Stadtbibliothek in Kassel. Wie alle Bibliotheken arbeitet auch die unsere natürlich nicht mehr nur mit Papier, wie Rainer Weber deutlich macht, aber auf jeden Fall noch mit Verstand.
Keine andere Berufsgruppe, mit Ausnahme vielleicht der Müllwerker, geht so früh und frohgemut ans intellektuelle Tagwerk wie unsere tapfersten und stillesten, die Bibliothekarinnen. Im Morgengrauen eines jeden Tags finden sich anmutige Bibliothekarinnen dieser unserer Kulturnation zusammen, blau das Auge, blond der Zopf, und stimmen den Chor der Büchereifacharbeiter an. Manchmal ist da auch ein Mann.
Ums Buch ist mir nicht bange, das Buch hält sich schon lange, man kann es bei sich tragen und überall aufschlagen, sofort und ohne Warten kann man das Lesen starten, im Sitzen, Stehen, Knien, ganz ohne Batterien, beim Fliegen, Fahren, Gehen, ein Buch bleibt niemals stehen, beim Essen, Kochen, Würzen, ein Buch kann nicht abstürzen.
Das weiß niemand höher zu schätzen als der jeweils diensthabende Redaktor bei der Rundfunksendung Der Tag. Etwa dann, wenn es wieder einmal um die sachlich umfassende, wissenschaftlich fundierte sowie politisch durchaus kritische, wenn auch niemals unkonstruktiv formulierte Hinterfragung eines Begriffs geht. Nehmen wir den des Aschenbechers. Es sind ja diese nur scheinbar banalen Aufgaben, die jene magischen Momente schaffen, zu denen die Bibliothek zu sich selber kommt. Jener Punkt im Unendlichen, an dem das Literarische zum Unbeschreiblichen tritt, das Künstlerische zum Alltäglichen und das alles multimedial. Bibliotheca 2000 heißt das Werkzeug dazu, auch XBib gibt es im Angebot und am passendsten von allem die Gutenberg-Galaxie. Flugs und munter zirpend gibt die Sucherin den gewünschten Suchbegriff Aschenbecher ein und schon steigt aus dem verschleierten Bild eine deutsche Szene von teutonischer Wucht. Ein Zitat ist es zu Anfang und es geht so. Helmut Schmidt öffnete die Haustür und blinzelte skeptisch in das Gewölk, das grau und tropfenschwer von der Elbe herübertriftete. Es würde Regen geben und einen Scheißtag. Es gibt in Deutschland nur noch Scheißtage, murmelte der Altkanzler. Soweit das Zitat und wo er recht hat, hat er recht, murmelt auch der Redaktor. Und während er im verschlissenen Sammet des Dienstjacketts sorgsam den gefundenen Zitatenschatz birgt, erschallt aus weiter Ferne, dort, wo die Kaffeemaschine steht, einmal mehr das Lied der Bibliothekarinnen und wieder ist ein Mann dabei.
Die meisten anderen Medien tun sich von selbst erledigen. Kaum sind sie eingeschaltet, heißt schon, sie sind veraltet und nicht mehr kompatibel. Marsch in den Abfallkübel, zu Bändern, Filmen, Platten, die wir einst gerne hatten und die nur noch einen Dreck sind, weil die Geräte weg sind und niemals wiederkehren, gibt's nichts zu sehen, zu hören.
Doch noch ist das Tagwerk nicht getan, noch die vollkommene Wahrheit über den Aschenbecher nicht enthüllt. Wieder huschen multimedial die Finger über die Tastaturen, wieder der behutsame Schritt zwischen den Regalen und wieder steigen aus den Schlünden des freundlichen Molochs Bibliothek die großen Trouvaillen auf. Ein Essay über das Sein, das Nichts und das Rauchen ist dabei, ein Bildnis einer Pfeife des großen Surrealisten Magritte, die Szene, wie der Schriftsteller Friedrich Dürrenmatt bei einer Fernsehdiskussion mit Marcel Reich-Ranicki, und wer könnte kosmischer sein als Ranicki, im Aschenbecher eine Stichflamme entfacht und das halbe Studio in Brand setzte. Doch schließlich, ganz am Ende, die Apotheose. Sie ist lokal und sie ist poetisch. Sie lautet: Alle Hesse sind Verbrecher, denn sie klaue Aschebecher, klause ka Aschebecher, sind sie schlimme Messerstecher. Hochbeglückt zieht der Redaktor ab. Zum Thema Aschenbecher ist nun nichts mehr hinzuzufügen, nicht an dieser Stelle jedenfalls. Und so vernimmt er nur noch aus der Ferne den Chor der Bibliothekarinnen und dann und wann singt auch ein Mann.
Es sei denn, man ist klüger und hält sich gleich an Bücher, die noch in 100 Jahren das sind, was sie einst waren. Schön lesbar und beguckbar, so stehen sie unverrückbar in Schränken und Regalen, und die Benutzerstrahlen, haben die sich gut gehalten. Das Buch wird nicht veralten.
Rainer Weber mit Aschebeche in der Bibliothek des Hessischen Rundfunks, die trotz neuer Medien keine unendliche ist, wie sie Jorge Luis Borges beschreibt. So wenig unendlich wie, wenn auch ein bisschen größer, als die Privatbibliothek, von der wir gleich hören. Diese Kleinstform der Bibliothek gleicht aber in mancher Hinsicht auch der größten Bibliothek der Welt.
Die vielen Buchstaben, die nicht aus ihren Wörtern können. Die vielen Wörter, die nicht aus ihren Sätzen können. Die vielen Sätze, die nicht aus ihren Texten können. Die vielen Texte, die nicht aus ihren Büchern können. Die vielen Bücher mit dem vielen Staub darauf. Die gute Putzfrau mit dem Staubwedel.
So sieht Ernst Jandl die Bibliothek. Hans Sarkovic, bei HR2 für Kultur und Bildung zuständig und Privatbibliothekar jetzt im Studio. Wer staubt bei Ihnen ab?
Das mache ich selbst. Also gute Bücher werden persönlich abgestaubt. Es gibt heute nämlich Staubwedel, die den Staub so richtig aufsaugen. Und das ist wunderbar für Bücher. Da kommt man in jede Ritze und dann bleiben die staubfrei. Denn verstaubte Bücher, das ist nicht schön.
Was sind denn das für Bücher, die bei Ihnen stehen? Beschreiben Sie mal Ihre Bibliothek.
Ja, sie ist sehr umfangreich. Also ich denke, so etwa 30.000 Bände werden es sein. Und sie sortiert sich vor allem nach Literatur. Dort Schwerpunkt deutsche Literatur, Geschichte und Hessen.
Und wie ist sie gewachsen? Das 30.000 Bücher, das ist ja nicht mal so eben noch übrig vom Studium, sondern da ist noch ordentlich was dazugekommen.
Das ist richtig. Also man könnte natürlich in eine Buchhandlung gehen und 2.000 Bücher kaufen. Heute ist es unproblematisch. Gibt ja auch viele, die das dekorativ brauchen und dort ihre Kanzleien mit ausstatten. Nein, also ich sammle seit meinem 14. Lebensjahr. Das heißt, ich habe über 40 Jahre jetzt Bücher gesammelt und da sind 30.000 gar nicht so viel.
Aber was sind das für Bücher?
Das ist unterschiedlich. Es sind zum einen Bücher, die man wirklich braucht, um neue Bücher zu schreiben, um hier im Rundfunk arbeiten zu können, um auch lesen zu können zu Hause, irgendetwas Schönes. Und dann gibt es sehr viele alte und bibliophile Bände, die einfach Spaß machen.
Welche sind das?
Ja, das sind zum Beispiel Ausgaben aus dem 16., 17., 18., 19. Jahrhundert. Die sind gar nicht so teuer, wenn sie schon zusammenzucken, gerade jetzt. Die lassen sich auch noch kaufen in Deutschland. Und die haben etwas, das man bei heutigen Büchern in dieser Form gar nicht mehr findet. Das ist ein eigener Einband, das kann Pergament sein. Das ist ein spezielles Papier. Damals hat man Hadern genommen, also holzfrei, säurefrei. Und dieses Papier, obwohl es 500 Jahre alt ist, ist wunderbar. Es knistert, wenn man es angreift, ganz fein. Und es ist noch sehr schön sauber, also nicht verfleckt, wie man heute die Stockflecken aus dem 19. Jahrhundert, die sind ja ganz unangenehm. Das hat dieses alte Papier nicht.
Was ist Ihr besonderer Schatz?
Ich habe natürlich, kein Sammler verrät eigentlich seine besonderen Schätze, weil er natürlich immer höllische Angst hat, dass eingebrochen wird. Aber die Angst, dass jemand bei mir Bücher klaut, habe ich ehrlich gesagt nicht mehr. Das ist nicht mehr so in Mode heute. Aber ich habe eine sehr schöne Bibel von 1526, eine frühe Luther-Übersetzung. Ich habe eine ganze Reihe von Goethe-Erstausgaben und auch als Sammelgebiet den Vormärz. Also Heine, Büchner, Börne, Herwig.
Jetzt versuchen wir uns erstmal vorzustellen, was Sie in dieser Bibliothek machen oder wann Sie auch dahin gehen. Sie haben eben schon gesagt, Staubwischen, das machen Sie selbst oder Staubsaugen auf eine bestimmte Art und Weise. Aber wenn man diese Schätze hat, dann will man sie ja auch irgendwann sich zu Gemüte führen, sich nochmal sie anschauen, sie in die Hand nehmen. Wie sieht das aus? Geht Hans Sarkovic dann nach Feierabend mit einem Glas Wein immer in die Bibliothek?
Das wäre zu traditionell. Also es geht auch ohne Wein, weil Wein macht Flecken. Und man weiß nie ganz genau, ob das Glas hält. Und bei ein Weinglas über eine Goethe-Erstausgabe geschüttet, das war's dann. Also das mache ich nicht, aber ich hole sie schon aus den Regalen heraus, schaue sie an. Ich benutze sie auch ganz gerne. Denn die Erstausgaben haben schon Vorteile gegenüber den jetzigen Ausgaben. Wenn Sie eine Goethe-Erstausgabe in der Hand halten und dort den Text lesen oder eine frühe Barockausgabe, dann ist der doch ganz anders als heute. Die Texte haben sich im Laufe der Jahrhunderte durch immer neue Angleichungen verändert. Und es ist sehr schön, auch einmal auf alte Texte zurückzugehen und die alte Sprache zu lesen.
Ich habe letztens ein Jugendbuch, ein Taschenbuch in der Hand gehalten und da stand vorne drauf so ein Bepper extra ausgefranst. Also scheinbar entsteht da eine neue Mode. Da waren die Seiten so verschoben, dass man das Gefühl hatte, das ist schon 100-fach gelesen. Ist auch das so eine Faszination, wenn man diese Bücher in der Hand hält und die sind eben nicht druckfrisch, sondern sie sind 200 Jahre und schon durch ganz viele Hände gegangen?
Also das finde ich besonders faszinierend. Also solche neuen Bücher eingeschweißt und so, das sind Gebrauchsbücher. Das ist nicht so interessant. Die alten Bücher haben eine Geschichte. Und diese Geschichte zu entdecken, das macht mir sehr viel Spaß. Also wirklich, wenn da Namen drinsteht oder was reingekritzelt ist oder was reingeklebt ist, ein spezielles Ex Libris, also so eine Besitzanzeige, eine künstlerisch gestaltete, der Sache danach zu gehen, zu fragen, wer hatte die eigentlich in der Hand vorher? Aus welchen Familien stammt die? Wer ist dieser Mann, der da sich verewigt hat, oder diese Frau? Das ist eine kleine Detektivarbeit, aber die wird auch belohnt.
Das ist die Beschäftigung mit dem einzelnen Buch. Aber wenn Sie 30.000 Titel da stehen haben in Ihrer Bibliothek, das füllt ja mehr als einen Raum, oder?
Ja, das füllt drei Räume und ist auch ein bisschen krank, gebe ich ganz offen zu. Aber Büchersammler sind wie alle Sammler. Irgendwo haben die ein Rad ab und dazu bekenne ich mich ganz offen. Und wenn man das weiß, kann man auch damit leben und muss sich nicht ständig fragen lassen, ob das noch normal ist. Ja, für mich ist das normal.
Und wenn Sie jetzt an einem Abend sagen, so, jetzt habe ich unheimlich Lust, nochmal mir die Goethe-Erstausgabe in die Hand zu nehmen, wissen Sie denn dann auf Anhieb, wo die steht?
Ja.
Oder haben Sie einen Katalog?
Nein. Also ein Katalog, das finde ich ein bisschen merkwürdig, also Bücher zu verzeichnen. Ist auch wahnsinnige Arbeit, Zeit hat man gar nicht. Aber nach der Zeit prägen sich die Standorte der Bücher ein. Also mich könnte jemand wirklich verrückt machen, wenn er die Bücher bei mir verstellen würde. Und ich würde sie nicht mehr finden auf Anhieb. Denn dann geht die Sucherei in den ganzen Regalen los. Und dazu habe ich überhaupt keine Lust. Also das ist schon ein kleines Heiligtum. Und ich bitte auch immer, lasst sie da stehen. Jeder kann sie kriegen, aber bitte lasst sie genau an dem Platz stehen.
Trennen Sie sich trotzdem manchmal von dem einen oder anderen?
Unbedingt. Also zum einen natürlich von den Gebrauchsbüchern. Wenn man sie nicht mehr braucht, kann man sie abgeben. Ich verschenke sie. Ich werfe sie nicht weg. Kann ich nicht Bücher wegwerfen. Und ich kann sie auch so normale Bücher nicht verkaufen. Bei alten Büchern ist es anders. Also da geht man bewusst in Antiquariate oder zur Auktion, um Bücher zu verkaufen, um sich andere Bücher wieder kaufen zu können. Denn Bücher, auch wenn sie in Deutschland antiquarische Bücher nicht so teuer sind, sie kosten ihr Geld. Und das kann man mit normalen Gehältern dann nicht leisten. Also muss man verkaufen.
Jetzt haben Sie eben gesagt, das sind drei Räume, Herr Sakowitsch, die diese Bibliothek einnimmt. Und das, wie Sie darüber reden, zeigt, dass da eine Leidenschaft drin ist. Ist auch ein bisschen was Heiliges. Hat denn Ihre Familie, haben auch Ihre Kinder Zugang zu diesen Schätzen?
Ja, aber es interessiert sie nicht. Das ist für mich relativ einfach.
Das heißt, die müssen nicht abstauben, sie dürfen die Bücher nicht verstellen, aber sie wollen auch gar nicht rein.
Sie interessiert ein altes Buch überhaupt nicht.
Ist das nicht auch ein bisschen traurig?
Ja, aber das ist die normale Entwicklung. Also das, glaube ich, der ganze Antiquariatsbuchhandel hat damit zu kämpfen, dass ihre Käufer immer älter werden und jüngere Menschen eigentlich keinen Zugang zu diesen alten Büchern finden. Ist auch in Ordnung, muss auch nicht sein. Also vielleicht sterben dann wirklich die Generation dieser antiquarischen Buchkäufer mit meiner Generation aus. Dann hat sich das überlebt, aber die alten Bücher sind ja weiterhin da und sie können auch in Bibliotheken eingesehen werden. Und dann müssen die Privatsammler halt ein bisschen zurückstecken.
Hans Sakowitsch bei HR2 für Kultur und Bildung zuständig und Privatbibliothekar. Dankeschön. Die Bibliotheksöffnungszeit ist vorbei, außer die der Privatbibliothek. Das war der Tag für heute aus der Bibliothek und für diese Woche. Das Tagteam verabschiedet sich, als da waren Angela Fitsch, Oliver Glab, Rainer Weber und Dorothea Schuler. Mehr von uns wie immer unter hr2.de. Sendungen zum Nachhören oder auch Informationen über die nächsten Sendungen, die Sie sich dann als Newsletter bestellen können. Gleich hier nach dem Kulturtipp und den Nachrichten, die hörbar in hr2 Kultur. Ich heiße Karin Fuhrmann und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.
HR2 Kultur Podcast.
Der Tag ist eine Stunde lang.
Der Tag. Gebühren für gutes Programm.